Guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wenn man hier vorne steht, dann überlegt man ja, was sagt man denn? Überlegt die ganze Woche. Und dann hatte ich gestern etwas, was ich sagen konnte. Also dieses ist ein Buch von mir, da steht Kindermund drauf. Ich hoffe, der Herr hat das nicht so voll bei sich über meinen Mund. Ich bin auch immer sehr schnell mit dem Reden und wenn das alles aufgeschrieben wird, ist das schon manchmal nicht so gut. Aber ich schreibe nur lustige Sachen auf von den Enkelkindern und das war gestern sehr bewegend, deswegen möchte ich euch das mal so weitergeben. Und zwar kriegte dann jemand eine traurige Nachricht, dass jemand also für, ja, im Sterben liegt und dann sagte unsere Enkeltochter, das Leben ist immer schwer. Aber jetzt kommt's. Aber auch schön, sagte sie in einem Atemzug und da habe ich gedacht, so ist es. Und dann erzählte Julia, dass sie dann abends mal gebetet hätte, lieber Herr Jesus, du bist der Allercoolste und Erfahrenste. Damit will ich dir sagen, dass ich dich ganz lieb habe und du der Coolste bist. Ist das nicht, wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann kommen wir gar nicht ins Himmelreich. Und sie sagt das so, wie sie denkt. Und das fand ich so bewegend. Und deswegen wollte ich euch das, ich meine, jeder hat das beste Enkelkind, das ist klar. Aber ich wollte damit nicht angeben. Ich wollte nur sagen, wie schön ist das auch, wenn Kinder schon in so einem jungen Alter den Herrn anbeten und gläubig sind. Ich hatte die Erfahrung, ich wollte jemanden, der nicht so einfach war und im Alter und für den der Weg eigentlich zu Ende ging, dem wollte ich dann auch noch was sagen. Und dann sagte ich zu ihm, ja, und dann bete ich mit dem Herrn und was? Und der antwortet die auch noch? Ich sehe ja. Und deswegen, wenn man das als Kind schon erfahren darf, ist was Schöneres gibt es nichts. Und wir haben ja auch den Jumpstart, den Teenie-Kreis, die Jungschar und das ist das Beste, was wir einpflanzen können. Und wir sollten daran auch denken und dafür beten. Halleluja. Und ich genieße diesen Gottesdienst. Tankt auf für die Woche. Hier ist es ja noch billig. Ne? An der Tankstelle ist es teurer. Dass wir Kraft haben und Mut haben und anderen was Gutes weitergeben können. Und ich freue mich über die ganzen Gesichter, die ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe, dass ihr da seid. Gott segne euch.
Thank you.
Ich habe noch zwei Infos von der Gemeinde, und zwar denkt bitte dran, am 8. Mai um 19 Uhr ist das Gemeindeforum, herzliche Einladung dazu, und am Mittwoch ist keine gute Stunde, das ist nämlich der 5. Mittwoch. So, dann hatten wir zwei Geburtstagskinder in der letzten Woche. Ich sehe dich wohl, Viktor. Viktor durfte am Dienstag seinen 77. Geburtstag feiern und am Mittwoch durfte Bernhard Rath seinen 78. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch und Segenswünsche von der Gemeinde. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Philipper 1, den Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Amen. Ich möchte mit uns beten und wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr, ich möchte dich bitten für die Geburtstagskinder der vergangenen Woche, dass du weiterhin mit ihnen bist in ihrem neuen Lebensjahr, sie segnest und bewahrst mit ihren Familien. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die akut erkrankt sind oder schon lange krank sind. Für die Menschen, die in den Kriegsgebieten leben und Angehörige verloren haben. Für die Menschen, die an der Seele krank sind. Für die Menschen, die hungern, die obdachlos sind. Für die Alten, für die behinderten Menschen. Ich möchte dich bitten für die verfolgten Christen, die um ihr Leben fürchten müssen. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen. Bitte begegne ihnen. Und so bitte ich dich, Herr, erbarm du dich und segne diesen Gottesdienst. Amen. Ich sehe leider keine Kinder, sonst hätte ich gesagt in den Jumpstart, aber dann genießt den Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, als Christinnen und Christen glauben wir, dass unsere Welt nicht irgendwie entstanden ist. Wir stehen dazu, dass Gott den Himmel und die Erde mit allem, was in ihr lebt, gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Wir glauben auch, dass seine Schöpferkraft nicht nachgelassen hat. Diese Woche steht unter einem Wochenspruch und dieser Wochenspruch heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Immer wieder schafft Gott Neues. Unser Gott ist ein schöpferischer Gott, ein lebendiger Gott. Einer, der etwas zuwege bringt und der gestaltet. Davon berichtet die Bibel. Sie gibt uns immer wieder Einblicke von unserem kreativen Gott, von seinem Schaffen, von dem, was er tut, von Gott, dem Schöpfer. Dabei sind biblische Texte nicht unbedingt an einer naturwissenschaftlichen Erklärung der Welt interessiert. Unsere Form der Naturwissenschaft hat sich ja erst in der Neuzeit entwickelt. Die biblischen Texte sind viel älter als die Neuzeit und sie verfolgen vor allem ein ganz anderes Anliegen als die moderne Naturwissenschaft. So sind auch die Schöpfungsgeschichten der Bibel nicht astronomisch zu deuten oder geologisch oder biologisch zu verstehen, sondern sie sind selbstverständlich theologisch zu deuten. Die biblischen Schriftsteller bezeugen Gottes Schöpferkraft und seinen Heilswillen. Sie tun das nicht aus eigener Kraft. Wir glauben, dass Gott selbst durch das, was Menschen da aufgeschrieben haben, wieder andere Menschen erreichen will, ansprechen will, dass er uns ansprechen will, dich und mich. Deswegen gilt uns die Bibel als Gottes Wort. Und so gehen die biblischen Schriftsteller also daran und tragen das, was sie von Gott erkannt haben, in die jeweiligen Erkenntnisse ihrer Zeit ein. Natürlich, sie sind Kinder ihrer Natur, ihrer Natur auch und ihrer Kultur auch, und so reden sie von Gott. Sie reden von Gott, was sie als Menschen ihrer Zeit von ihm verstanden haben. Da gibt es zum Beispiel die erste Schöpfungsgeschichte. Sie steht gleich in den ersten Versen der Bibel. Die zweite ist vermutlich viel älter und schließt sich direkt daran an. In den Psalm 8 und 104 besingen die Dichter die Schöpfungstaten Gottes auf ihre Weise und so geht es munter weiter in der Bibel. Die Bibel ist voll von Hinweisen darauf, dass der lebendige Gott ein schöpferischer Gott ist, ein kreativer Gott. Vielleicht eine Kostprobe auch aus dem Neuen Testament. Da lesen wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel, Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan. Und hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott ist und bleibt am Werk. Lasst uns heute aber mal auf die erste Schöpfungsgeschichte schauen. Sie ist in einer Zeit entstanden, in der wichtige Teile des Volkes Israel in Babylon, also im heutigen Irak, gelebt haben. Sie waren unfreiwillig da. Sie waren nach einer militärischen Katastrophe von den siegreichen Babyloniern dorthin verschleppt worden. In Babylonien lernen die Hebräer nun das dortige Weltbild kennen. Darin ist die Erde eine Scheibe, lernen sie, und über dieser Scheibe wölbt sich der Himmel wie eine Käseglocke. Daran angebracht an dieser Käseglocke hängen die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne. Und diese Scheibe mit ihrer Himmelsglocke und den Gestirnen ist umgeben von Wasser. Unter ihr ist Wasser, das Urmeer. Und oben drüber ist ebenfalls Wasser. Das babylonische Weltbild. Wir haben heute ein anderes Weltbild. Das soll uns aber nicht stören. In der Bibel geht es ja nicht um Naturwissenschaft, sondern um Theologie. Nur von Gott wird eben in unserer Welt und in unserem Leben geredet. Insofern ist die Theologie auch ganz wirklichkeitsnah. Das war in Babylon übrigens auch schon so. Ich gebe dazu mal ein wichtiges Beispiel. In der babylonischen Religion spielen die Himmelskörper eine ganz große Rolle. Sonne, Mond und Sterne. Vor allen Dingen Sonne und Mond, waren nicht nur astronomische Größen, sondern sie waren auch Götternamen. Also Götter hießen Sonne und Mond. Die erste Schöpfungsgeschichte der jüdischen Tora, also auch der Auftakt unserer christlichen Bibel, verzichtet deswegen wohl ganz bewusst auf die Nennung dieser Namen. Sie redet nicht von Sonne und Mond. Sie spricht nicht von diesen Namen, sondern nennt sie nur Lichter oder Lampen. Als das Licht schon lange leuchtete, werden sie in dieser Schöpfungsgeschichte erst am vierten Schöpfungstag gemacht. Das war eine klare Ansage damals. Das, was die Babylonier für so wichtig, so mächtig und so wichtig hielten, göttlich sogar, war in den jüdischen Augen zwar wichtig, aber eben auch nur ein Schöpfungswerk unter anderem. Hier wird deutlich, im Hintergrund der ersten biblischen Schöpfungsgeschichte steht, was in Babylon gedacht wird. Aber sie zeichnet in das geltende Wissen das Bekenntnis zu dem einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden ein. Spannend ist das. Und es könnte uns einen Hinweis darauf geben, wie wir im Zusammenhang unseres heutigen Wissens von Gott reden könnten. Von Gott als dem Schöpfer. Wenn wir uns bekennen würden zu dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der die Welt gemacht hat, im Rahmen unserer Zeit und in dem Wissen, das wir haben. Es könnte nochmal ein ganz anderes Licht in unsere geschundene Welt bringen. Aber lasst uns nochmal reinschauen in diesen ersten Schöpfungsbericht, die erste Schöpfungsgeschichte. Sie will das Wirken Gottes beschreiben und sich damit zu dem einen lebendigen Gott bekennen. Ich finde, das passt sehr gut in die österliche Zeit. In der sind wir ja immer noch. Zwischen Ostern und Pfingsten ist die österliche Zeit. In ihr spüren wir wieder neu die Kraft des geistlichen Lebens. Aber im Frühling fühlen wir auch die Kraft des Lebens ganz natürlich in der Schöpfung. Wir bekennen uns zu Christus als dem lebendigen Herrn, der auch uns sozusagen wieder ins Leben hineinzieht. Und wir merken gleichzeitig, dass unsere Tage wieder länger werden und wärmer. Die Sonne, oder soll ich sagen, das große Licht, scheint jetzt hell und regt die Pflanzen zur Photosynthese an. Es ist ein ungeheurer Paukenschlag, ein großer Paukenschlag, den wir in den ersten Versen der Bibel wahrnehmen können. Oder vielmehr mehrere aufeinanderfolgende Paukenschläge sind es. In das Urchaos hinein sprach Gott: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Der erste Tag der Weltgeschichte. Und dann machte sich Gott daran, Ordnung in die Wassermassen zu bringen. Und er setzt die bereits genannte Käseglocke, die Feste oder den Himmel und trennt damit das Wasser über und unter dem Himmel. Dann sammelt er das Wasser unter dem Himmel, sodass sowohl das Meer entsteht, als auch Trockenes, also die Erde. Und diese Erde erhält dann ihre Pflanzen. Erst dann werden die Himmelskörper, eben die Lichter oder Lampen, geschaffen und damit weiter Ordnung in Himmel und Erde gebracht. Dann geht's an die Tiere. Spannend für alle, die etwas von der Evolutionstheorie verstehen: Die Fauna entsteht zuerst im Wasser. Und anders ausgedrückt, alles Leben kommt aus dem Wasser. Diesen Satz der Evolutionstheorie könnte man jetzt theologisch aufgreifen und dann müsste man ihn umdeuten und sagen, Gott schöpft die Tierwelt aus dem Wasser. Das ist höchst spannend. Zuletzt wird dann der Mensch geschaffen, die Krone der Schöpfung, wie man gesagt hat. Den Menschen setzt Gott dann ein, um über die Schöpfung zu wachen und sie zu nutzen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, lesen wir, und siehe, es war sehr gut. Himmel und Erde sind geschaffen und die Schöpfung ist vollendet. In Babylon hatte man nicht nur ein Weltbild, sondern auch einen Schöpfungsmythos. Darin gab es auch einen Schöpfergott, nicht den Gott, den wir kennen, sondern einen Gott, den man Marduk nannte. In den babylonischen Quellen wird berichtet, dass sich Marduks Schöpfungshandeln dass nach seinem Schöpfungshandeln die große Sause losgeht. Es wird ein lärmend, fröhlich großes Gastmahl gefeiert. Marduks 50 Ehrennamen werden ausgerufen und er, Marduk, wird damit gebührend verehrt. An dieser Stelle möchte ich unseren Predigttext vorlesen. Er steht in Genesis 2 in den ersten vier Versen. Erstes Buch Mose, Kapitel 2. So wurden vollendet Himmel und Erde, lesen wir da, mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte vom Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Das ganze Schöpfungshandeln in der ersten Schöpfungsgeschichte ist also ein ganz dynamisches Schöpfungshandeln. Schlag auf Schlag entsteht Neues und das Schöpfungswerk wird immer weiter vorangetrieben. In der vermeintlichen Krönung der Schöpfung, in dem Menschen und seiner Bewirtschaftung, kommt dann dieses Schöpfungshandeln zu seiner vermeintlichen Vollendung. Ja, zweimal habe ich jetzt vermeintlich gesagt. Denn eigentlich liegt die Vollendung der Schöpfung gar nicht da, wo ich es eben beschrieben habe. Ich sage, der Mensch ist auch nicht die Krone der Schöpfung. Die Krone der Schöpfung und die Vollendung der Schöpfungswerke ist die Ruhe. Das ist unglaublich. Alles, was vorher gemacht worden ist, mündet in diese ganz besondere Ruhe. Himmel und Erde mit allem, was sie belebt, werden so vollendet, dass die Schöpfung sich ausruht und der Schöpfer in ihr. Das macht den siebenten Tag zu einem, der sich von den anderen sechs Schöpfungstagen unterscheidet. Es lohnt sich, das einmal genauer anzugucken. In diesen wenigen Versen, die ich eben vorgelesen habe, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Gott aktiv war, dass er eben Werke geschafft hat, die er gemacht hat. Verschiedenen Worten wird das beschrieben, dass Gott aktiv ist. Und wenn das so herausgestellt wird, dann heißt es doch, dass wir einen handelnden, einen tatkräftigen Gott haben, der Gutes geschaffen hat. Und dass unsere Lebenswelt darum auch nicht verwerflich ist oder uns beängstigen müsste. Denn sie kommt ja aus Gott. Aber dass die Natur auch an sich nicht wunderbar oder herrlich ist, sondern dass das, was uns umgibt, uns Mensch sein lässt, von Gott herkommt. Und aus diesem Ursprung hat das Geschaffene dann natürlich seine Würde und Kraft und Schönheit, aber nicht aus sich selbst. Gleich zweimal wird in unserem kurzen Text erwähnt, dass hier die Schöpfung vollendet wird. Das scheint also wichtig zu sein. Alles, was gemacht worden ist, ist fertig. Und es betrifft wirklich alles, in dem wir leben. Vom Himmel, der sich über uns wölbt, da klingt übrigens dieses alte babylonische Weltbild noch nach. Der Himmel wölbt sich über uns wie eine Käseglocke. Also vom Himmel in seiner unendlichen Weite, würden wir heute vielleicht sagen, bis hin zu uns selbst, zu dir und zu mir, die wir als Menschen vor Gott gemacht sind. So werden die Schöpfungswerke vollendet. Diese Zusammenhänge müssen erstmal zur Ruhe kommen. Sie wollen betrachtet werden. Und das geschieht nun an diesem gesegneten und besonderen siebenten Schöpfungstag. Wenn er gesegnet wird, dann heißt es, dass er besonders geschützt ist, besonders geehrt ist. Und es soll eine Möglichkeit sein, dass sich in diesem Tag Gutes entwickeln kann. Es ist ein besonderer Tag. Das ist die Bedeutung davon, dass Gott ihn heiligte. Etwas Heiliges ist eben nicht profan, es ist nicht gewöhnlich, sondern es ist etwas Besonderes. Heilig. Und es ist dieser siebente Tag auch ein besonderer, ein geheiligter Tag. Ein besonderer Tag, der geschützt wird und in dem sich Gutes entwickeln kann. Ein gesegneter Tag. An ihm wird nämlich nicht mehr geschafft, sondern an ihm wird geruht. Und das ist jetzt sehr bedeutsam, dieser Tag wird nicht wie alle anderen Schöpfungstage beschlossen. So nach der Regel, da ward aus Abend und Morgen der x-te Tag. So ist das in der Schöpfungsgeschichte bei den anderen sechs Schöpfungstagen. So wird der siebente Tag nicht beschlossen. Da steht nicht, da ward aus Abend und Morgen der siebte Tag. Diese Formel fehlt hier. In seiner Ruhe ist der siebente Tag offen und wirkt so in die nach ihr folgende Zeit hinein. Wenn dieser Tag nun der Vollendungstag und als solcher nicht wie die übrigen Tage abgerundet ist durch Abend und Morgen, sondern offen bleibt, dann fließt diese Art der Schöpfungsruhe also in das Leben hinein. Oder so sollte es zumindest sein. Und das sollte jetzt mal ein anderes Licht auf unsere Aktivität werfen, ein neues Licht auch. Wir definieren uns ja oft über unser Tun, über das, was wir schaffen oder auch über das, was wir nicht hinbekommen. Wichtig sind uns die Leistungen, die wir bringen oder eben auch nicht bringen können. Ob das in der Bildung ist oder in den Freizeitaktivitäten oder auch im Aufbau und der Erhaltung unserer Existenz. Und oft können wir damit nicht aufhören. Wir machen immer weiter. Und es kann schon vorkommen, dass wir uns in unserem Tun verheddern. Gottes Schöpfung hat aber ein Finale. Und dieses Finale ist ein ganz besonderes. Gott ruhte. Und das Wort, das da im Hebräischen gebraucht wird, kann auch aufhören bedeuten. Ruhen, aufhören. Gott kann aufhören. Und wenn er aufhört, vollendet er sein Schöpfungswerk nicht wie Marduk mit einer großen Sause, sondern mit einer großen Ruhe. Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Das ist der siebte Tag. Hier kommt die Schöpfung zu ihrer Vollendung. Nach all den kreativen Schöpfungstagen, die aus dem Urchaos die belebte Welt werden ließen. Das letzte Schöpfungswerk ist Ruhe. Und Ruhe ist Ruhe, nicht Ablenkung oder Zerstreuung. Wenn Gott aufhört, kommt er zur Ruhe und macht nicht gleich mit anderen Sachen weiter. Wir können als Menschen also manchmal nicht so leicht aufhören und machen immer weiter. Und wenn wir es dann doch mal schaffen, mit etwas aufzuhören, kann es schon vorkommen, dass wir gleich auch schon wieder etwas anderes machen. Und sei es, um uns auf andere Gedanken zu bringen. Wenn Gott sich Ruhe nahm, wäre das für uns aber doch wohl auch eine Option, wirklich einmal zur Ruhe zu kommen. Aufhören, ruhen, heißt auf Hebräisch übrigens Schabbat. Und Schabbat heißt der große Ruhetag, den Gott seinem Volk zur Einhaltung gebietet. Hören wir doch mal auf. Mit all den Dingen, mit denen wir uns so intensiv beschäftigen, seien wir doch mal ruhig. Nach allen Diskussionen und Beratungen, die wir so haben, ich wünsche uns eine solche geschützte Ruhe, in der Lebensenergie entsteht, in dem neue Kraft entsteht, das dann in das Leben hineinfließen kann. Dann wird es übrigens auch einmal so sein, wie es uns vom neutestamentlichen Schreiber des Hebräerbriefes überliefert wird. Er schreibt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Das wäre also eine gute, eine schöpfungsgemäße Übung, wenn wir diese vollendende Schabbatruhe in unser Leben hinein nachwirken ließen. Und wenn wir uns so einübten in die große Ruhe, die es einmal geben wird. Einmal werden wir ganz und gar in diese Ruhe eingehen. So sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes und das ist unsere große Hoffnung. So gehen wir von Ruhe zu Ruhe. Und diese Ruhe darf auch heute wirken an dem Ruhetag, den wir nicht am Schabbat, sondern am Sonntag feiern, weil wir da an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus denken. Ein großer Tag, der uns zur Ruhe, aber auch ins Leben führt. Beides gehört zusammen. Amen.